Wir wenden uns unserem heutigen biblischen Thema zu. Vorab eine Mitteilung für Sie. Es kann sein, dass Sie heute nicht alles verstehen, was wir in der Predigt behandeln werden. Nicht in dem Sinne, dass Sie meine Worte, meine Vokabel nicht verstehen werden. Ich werde mir große Mühe geben, mich verständlich auszudrücken. Es geht um das Thema, das wir behandeln. Und vielleicht fällt uns das Verständnis deshalb schwer, weil Gottes Denkweise, wie wir wissen, anders als die unsere ist. Wir alle sind mit dem Zitat Gottes vertraut, das uns der Prophet Jesaja bringt. Ich lese uns die zwei Verse vor, die uns gut bekannt sind. Gott sagt uns, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. So wie wir Menschen denken, ist nicht die Denkweise Gottes und auch umgekehrt. So wie Gott denkt von Natur aus, ist nicht unsere Denkweise. Und es kann sein, dass Gott Dinge tut oder sagt oder zulässt, die wir auf Anhieb nicht verstehen können. Das dürfte normal sein. Und die Frage, die unser heutiges Thema ist in der Predigt, liefert Munition für Zweifler, für Menschen, die an der Existenz Gottes zweifeln, und Munition auch für solche, die der Bibel jegliche Wahrhaftigkeit absprechen wollen. Und wir fangen an, indem wir 5. Mose Kapitel 7 nachschlagen. 5. Mose Kapitel 7. Und hier wollen wir Verse 1 und 2 lesen. 5. Mose Kapitel 7, Verse 1 und 2. Und diese zwei Verse möchte ich uns aus der Übersetzung Hoffnung für alle vorlesen. 5. Mose Kapitel 7, Verse 1 und 2. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle vor. An die Israeliten gerichtet, der Herr, euer Gott, wird euch in das Land bringen, das ihr in Besitz nehmen sollt. Es geht hier also um die Landnahme, um die Einnahme des gelobten Landes. Dort wird er mächtige Völker vertreiben und euch ihr Land geben. Das Land war ja nicht unbewohnt, es war ja bewohnt. Und um es einzunehmen, mussten erst die dortigen Völker, die zu Hause waren, vertrieben werden. Und dann nennt Gott diese Völker die Hethiter, Girgashiter, Amoriter, Kananiter, Peresiter, Hiviter und Jebusiter. Wir haben sie manchmal ein bisschen scherzhaft die Iter genannt. Die ganzen Iter im Land Kanaan, die wollte Gott vertreiben. Und über diese Völker sagt er, abschließend in Vers 1, 7 Völker, die größer und stärker sind als ihr. Der Herr, euer Gott, wird sie euch ausliefern. Ihr sollt sein Urteil an ihnen vollstrecken und sie töten. Ihr sollt sein Urteil an ihnen vollstrecken und sie töten. Verbündet euch nicht mit ihnen, und schont sie nicht. Und in Vers 16 desselben Kapitels, Vers 16, auch hier lese ich aus der Übersetzung Hoffnung für alle vor. Alle Völker, die der Herr in eure Gewalt gibt, sollt ihr ausrotten. Habt kein Mitleid mit ihnen. Und ich lese uns aus 5. Mose Kapitel 20 vor. Von den Völkern, die hier bisher gelebt haben, gemeint ist im Land Kanaan, dürft ihr niemanden am Leben lassen. An allen müsst ihr Gottes Urteil vollstrecken und sie vollständig vernichten. Und dann werden sie wieder namentlich genannt, die ganzen Iter. Die Zweifler und Leugner fragen, wenn sie so etwas lesen, wenn es ist ganz klar, diese Aussagen sind Teil des inspirierten Textes der Heiligen Schrift. Sie fragen, wie konnte Gott das anordnen? Wie konnte Gott anordnen, dass die Israeliten bei der Landnahme, beim Einzug ins gelobte Land, die dort sesshaften Völker ausrotten sollten? Sie sollten sie umbringen, sie sollten sie töten. Und sie sagen, diese Leute, die die Bibel ablehnen, hier handelt es sich um Völkermord, um Genozid. Und das soll ein liebevoller Gott sein. Nun, wenn Gott so ist, dann nein, danke. Von ihm möchte ich nichts wissen. Vielleicht einige von uns, wenn wir diese Stellen lesen, wir haben sie in der Vergangenheit gelesen, haben nicht dieselben Fragen gehabt, aber ähnliche Fragen. Es geht um das Verständnis. Warum? Warum wollte Gott, dass die Israeliten mit diesen Völkern, diesen kanaanitischen Stämmen so umgeht? Wie antwortet man auf solche Kritik? Wie antwortet man auf diese Fragen? Wir werden uns heute einige Gesichtspunkte ansehen, die hilfreich sein können. Wir werden sicherlich nicht alle Fragen beantworten können, vielleicht nicht alle Zweifel ausräumen können. Wir sehen uns einige Gesichtspunkte an, die hilfreich sein können. Und bedenken wir Folgendes: Wenn Gottes Gedanken für uns nicht immer verständlich sind, dann wird das umso mehr der Fall sein bei denen, die außerhalb sind. Wir haben ja die Hilfe des Heiligen Geistes, er steht uns zur Verfügung. Und Jesus Christus sagte am Abend vor seinem Tod, dass der Heilige Geist, der Tröster, uns in die Wahrheit führen wird. Und wenn wir, denen der Heilige Geist zur Verfügung steht, bei solchen Bibelstellen wie diesen, die wir gerade gelesen haben, unsere Fragen haben, um wie viel mehr wird das bei Leuten der Fall sein, die nicht die Hilfe des Heiligen Geistes haben? So sehen wir uns dann unsere Gesichtspunkte an. Ich habe insgesamt 6, die uns helfen können, Gottes Sicht der Dinge nachzuvollziehen. Nicht vollständig, aber sagen wir vielleicht zum Teil. Wir haben als Berufene das herrliche Privileg, im Großen und Ganzen Gottes Vorhaben mit den Menschen zu verstehen. Es geht jetzt um unseren ersten Gesichtspunkt. Und dieser Plan Gottes, sein Vorhaben mit den Menschen, wird uns, wie wir wissen, durch die Festtage Gottes dargestellt. Die Symbolik der Festtage zeigt uns, wie Gott sein Vorhaben, jedem Menschen die Gelegenheit zum Heil zu geben, durchführen wird. Und diese Sichtweise haben andere nicht. Ich habe vor einiger Zeit mit einem ehemaligen Mitglied unserer Kirche gesprochen. Diese Person war viele Jahre lang Mitglied der weltweiten Kirche Gottes und ist seit, ich denke, 15 oder mehr Jahren, vielleicht seit 20 Jahren nicht mehr bei uns, sondern bei einer anderen Gemeinde. Und wenn ich diese Person sehe, dann gibt es immer ein interessantes Gespräch, ein freundschaftliches Gespräch. Und es ging darum, dass Gott heute nicht vorhat, alle Menschen zu berufen. Und die Feststellung der Person, dieses ehemaligen Mitglieds, war sehr interessant. In Bezug auf die eigene Kirche meinte diese Person, ja, das stimmt, das verstehen die anderen Kirchen nicht. Sie haben eine andere Sichtweise. Der erste Gesichtspunkt, mit dem wir uns befassen, ist, heute ist nicht der einzige Tag des Heils. Heute ist nicht der einzige Tag des Heils, wie manche das sehen. Das ist der vorherrschende Gesichtspunkt in dem sogenannten Mainstream-Christentum, dem herkömmlichen Christentum der heutigen Zeit. Gott ist darauf aus, möglichst viele Menschen zu retten, und zwar jetzt. Und wer diese Gelegenheit nicht ergreift, wer davon nicht Gebrauch macht, ist dann auf ewig verloren. Man hat nur in diesem Leben die Chance, gerettet zu werden. Jetzt oder nie, lautet die Parole bei diesen Leuten. Und wir wissen, dass diese Sichtweise sehr problematisch ist. Was geschieht mit all den Menschen, die vor der Menschwerdung Jesu Christi gelebt haben, das sind Millionen, Milliarden von Menschen, die in den ersten 4000 Jahren der Menschheitsgeschichte gelebt haben und gestorben sind, und sie haben nie den einzigen Namen gehört oder wahrgenommen, durch den die Errettung erfolgen muss. Durch den Namen Jesus, Jesus von Nazareth, Jesus der Christus, der Messias, der Gesalbte. Was ist mit Säuglingen, mit Kleinkindern, die vielleicht nur Stunden nach der Geburt oder Tage oder Wochen nach der Geburt sterben? Auch sie waren nicht in der Lage, diesen Namen wahrzunehmen oder zu verstehen. Was geschieht mit ihnen? Das sind Beispiele der Problemfälle, die es gibt, wenn man meint, jetzt oder nie. Man hat nur in diesem Leben die Gelegenheit, gerettet zu werden, und wer diese Gelegenheit nicht wahrnimmt, der kommt nach der traditionellen Sichtweise nach dem Tod in die Hölle. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Wir wissen, dass es ein Gericht geben wird. Jesus Christus hat es vorausgesagt, und diese Zeit wird dargestellt durch das letzte der sieben Feste Gottes im Laufe des Jahres. Wir haben ihn vor, 19 Tagen gefeiert in Schlucksee. Es ist der letzte große Tag, der achte Tag. Und wenn dieser Tag Wirklichkeit wird, wenn er erfüllt wird, dann werden alle Menschen, die ihre Heilsgelegenheit noch nicht gehabt haben, wieder lebendig gemacht werden. Und dann werden sie vor diesem symbolischen, großen, weißen Thron die Bibel verstehen können, die Bibel wird ihnen verständlich gemacht, und sie werden aufgerufen, eine Entscheidung zu treffen, entweder für Gott oder gegen ihn. Und so können wir sagen, dass die kananitischen Stämme, die damals ausgerottet werden sollten, und wie wir sehen werden, sie sind nicht ausgerottet worden, das ist nur zum Teil erfolgt, aber diejenigen, die gestorben sind, sind nicht ewiglich verloren. Gott hatte nicht vor, sie damals zu berufen. Das gehörte nicht zu seinem Plan. Gott hatte nicht einmal vor, die Israeliten als Volk, als Ganzes, in derselben Weise zu berufen, wie wir heute berufen sind. Sie waren zwar berufen als sein physisches Volk, aber nicht in geistlicher Hinsicht. Auch sie haben den großen Plan Gottes nicht verstanden. Die Kananiter waren damals nicht berufen, noch hatte Gott vor, sie damals zu berufen. Und deshalb sind sie nicht ewiglich verloren, sie werden wieder leben, zu derselben Zeit wie alle anderen Menschen, die noch keine Heilsgelegenheit gehabt haben. Sie werden dann leben, wenn der achte Tag, der letzte große Tag, in Erfüllung geht. Und sie werden dann ihre volle Gelegenheit zum Heil erhalten. Es ist wichtig, das zu verstehen, denn der Einwand, den viele haben, wenn sie diese Bibelstellen lesen, ist, Gott hat sie zur ewigen Verdammnis verurteilt, indem die Israeliten sie getötet haben. Das stimmt nicht. Heute ist nicht der einzige Tag des Heils. Und die Kananiter, die damals gestorben sind, sie werden wieder leben und sie werden ihre Heilsgelegenheit bekommen. Unser nächster Gesichtspunkt, der zweite. Und wir schlagen dazu 3. Mose, Kapitel 18. nach 3. Mose, Kapitel 18, und wir lesen die Verse 24 bis 27. 3. Mose, Kapitel 18, die Verse 24 bis 27. In 3. Mose, Kapitel 18, geht Gott auf die Verfehlungen dieser kananitischen Völker ein. Er erwähnt davon einige. Und in Vers 24 sagt er uns, er sagt den Israeliten, ihr sollt euch mit nichts dergleichen unrein machen, mit ihren Praktiken. Denn mit alledem haben sich die Völker unrein gemacht, die ich vor euch her vertreiben will. Vers 25, das Land wurde dadurch unrein, und ich suchte seine Schuld an ihm heim, dass das Land seine Bewohner ausspie. Das Wort im Hebräischen für Ausspie hat den Sinn erbrechen, ja, eine ziemlich derbe Aussage. Darum haltet meine Satzungen und Rechte und tut keine dieser Gräuel, weder der Einheimische noch der Fremdling unter euch, denn alle solche Gräuel haben die Leute dieses Landes getan, die vor euch waren und haben das Land unrein gemacht. In diesem Kapitel geht es ab Vers 6 um alle möglichen Formen der Inzucht. Das war anscheinend bei den Kananitern gang und gäbe. Und dann heißt es in den Versen 21 bis 23, oder Vers 21, glaube ich, ist das. Du sollst auch nicht eins deiner Kinder geben, dass es dem Moloch geweiht werde, damit du nicht entheiligst den Namen deines Gottes. Ich bin der Herr. Moloch, der Feuergott. Er wurde von den Kananitern angebetet, und wir wissen heute durch archäologische Ausgrabungen in etwa, wie das vor sich gegangen ist. Man hat diesem Moloch ein Standbild errichtet, mit menschenähnlicher Gestalt. Der Bauch war ja ausgehöhlt, dort konnte man Feuer legen. Und an diesem Standbild gab es ja so leicht ausgestreckte Arme direkt unter dem Bauch. Die Standbilder waren aus Bronze oder einem anderen Metall, und dann wurde das Standbild richtig eingeheizt und dann wurde ein Säugling auf die Arme gelegt, damit es verbrannte. Und so opferte man dem Feuergott. Das haben die kananitischen Stämme gemacht. Sie haben dem Feuergott Moloch ihre Kinder geopfert. Und in 5. Mose Kapitel 20 nebenbei nennt Gott den Götzendienst der Kananiter abscheulich. Und aus gutem Grund, wenn man das weiß. Wir lesen weiter in Vers 22, 5. Mose Kapitel 18. Wir haben ja Vers 21 gelesen, jetzt Vers 22. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Du sollst auch bei keinem Tier liegen, dass du an ihm unrein wirst. Und keine Frau soll mit einem Tier Umgang haben. Es ist ein schändlicher Frevel. Ein schändlicher Frevel. Das sind die Dinge, die die Kananiter getan haben. Und unser zweiter Gesichtspunkt ist, der Tod der Kananiter war eine Befreiung von der Sünde. Der Tod der Kananiter war eine Befreiung von der Sünde, von der abscheulichen Sünde, könnte man sagen. Alle Sünden ziehen den Tod nach sich, aber es gibt Unterschiede. Selbst Jesus sagte gegenüber Pilatus, diejenigen, die mich an dich verraten haben, haben die größere Schuld. Es gibt ja Unterschiede. Nun, heute würde man wahrscheinlich sagen, diese Kananiter, die hätte man therapieren können. Man hat sie nicht umbringen müssen, man hätte sie therapieren können. Was passiert mit dem Sinn eines Menschen, der solche Dinge praktiziert, wie die Kananiter sie praktiziert haben? Bestialität. Es gibt Sünden, die eine Linie, vielleicht könnten wir sagen, eine Grenze überschreiten. Und das ist die Grenze des Natürlichen. In Römer Kapitel 1, ich denke, das wissen wir alle, redet der Apostel Paulus von Menschen, die sich widernatürlich verhalten. Sie haben die Grenze des Natürlichen überschritten. Das Neue Testament redet von Menschen, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben, von Menschen, deren Sinn und Gewissen unrein ist. Und man kann darüber diskutieren, was leichter zu überwinden ist. Nehmen wir an, jemand ist verführt, wie die Eva es war, ist verführt worden durch Falschaussagen, durch Lügen, die man gehört hat. Und diese Verführung führt dazu, dass man entscheidet, einen anderen Weg zu gehen als den Weg Gottes. Was lässt sich leichter überwinden? Die Verführung, die zu verkehrtem Verhalten führt, oder perverses, widernatürliches Denken und Handeln? Was lässt sich leichter überwinden? Jemand, der einsieht, er ist verführt worden, kann das sehr schnell ablegen, denke ich. Diejenigen, die sagen, ach, man hätte sie therapieren können, sollten bedenken, dass es sich hier nicht um Einzelpersonen handelte. Es handelte sich um eine ganze Gesellschaft. Das war dort gang und gäbe. Und das war anscheinend für sie normal. Wir denken an die Situation mit Lot, seiner Ehefrau und den beiden Töchtern, die sie hatten. Der Kontext ist ein anderer, aber ich finde vielleicht auch beispielhaft für die Kanaaniter. Wir kennen die Geschichte mit Lot. Er wollte in Sodom leben. Petrus sagt uns, der Gerechte dort seufzte wegen der Dinge, die er dort erlebte, die er sah. Und dann kommen die beiden Engel zu Lot nach Sodom und sagen ihm, du musst die Stadt verlassen. Und die Männer der Stadt haben seine Haustür fast eingeschlagen, weil sie die beiden Engel, die in Menschengestalt erschienen wären, als Männer, sie wollten sie haben, sie waren ja die Einwohner von Sodom, homosexuell, und Lot und seine Familie mussten hinausgetrieben werden, damit sie die Stadt verlassen, um nicht mit den Bewohnern der Stadt vernichtet zu werden. Die Frau von Lot, die drehte sich um, sie wurde zu einer Salzsäule, sie stirbt. Und dann sind nur noch Lot und seine beiden Töchter übrig geblieben. Und die ältere der beiden Töchter sagt zu ihrer Schwester, das ist eine sehr interessante Aussage, die lese ich uns vor aus 1. Mose 19. Die ältere sprach zu der jüngeren, unser Vater ist alt, und kein Mann ist mehr im Lande, der zu uns eingehen könnte nach aller Welt Weise. Es ist kein Mann übrig, der zu uns eingehen könnte nach aller Welt Weise. Das heißt, sie hatten so lange in der Gesellschaft Sodoms gelebt, dass die beiden Frauen anscheinend meinten, alle Männer sind so wie die in Sodom. Sie interessieren sich nicht für uns. Sie sind daran nicht interessiert, weil sie alle homosexuell sind. Es gibt nur unseren Vater, mit dem wir Kinder kriegen können. Das ist das Resultat, das mögliche Resultat, wenn eine ganze Gesellschaft so denkt. Also hier geht es nicht um Einzelne, die man vermeintlich hätte therapieren können. Hier ging es um eine ganze Gesellschaft, die solches Verhalten für normal hielten. Die Menschen dort. Nochmals, diese Menschen waren damals nicht berufen. Gott hatte nicht vor, ihnen damals das Heil anzubieten. Aber ihre Lebensweise damals, wie bei allen anderen Menschen, kann Auswirkungen auf ihre spätere Berufung haben, wenn sie wieder leben. Denken wir an die Worte Jesu. Jesus sagte, es wird beim Gericht vor dem großen weißen Thron für manche erträglicher sein als für andere. Und ich denke, er meinte damit nicht allein seine Zeitgenossen, die seine Wunder gesehen haben und ihn trotzdem ablehnen, dass sie es schwerer haben werden als andere, die die Wunder Jesu nicht miterlebt haben. Vielleicht meinte Jesus auch die Lebensführung, die man in dieser Zeit hatte. Ja, wer pervers lebt, wer der Perversion verfallen ist, vielleicht ist es für solche Menschen, wenn sie wieder leben, schwieriger als für Menschen, die bemüht waren, so wie man das sagt, gut zu leben, eine gute Lebensführung zu haben. Ihr Tod war eine Befreiung von der Sünde. Ich denke, so kann man das sehen. Der dritte Gesichtspunkt, mit dem wir uns befassen, dazu schlagen wir 5. Mose Kapitel 7 nach. 5. Mose Kapitel 7. Und wir lesen hier die Verse 3 bis 6. 5. Mose Kapitel 7, die Verse 3 bis 6. Ich lese uns den Text aus der Übersetzung Neues Leben vor. Eine Warnung an die Israeliten, was den Umgang mit den kanaanitischen Völkern anbelangt. Vers 3. Heiratet nicht in ihre Familien ein. Verheiratet eure Töchter nicht mit ihren Söhnen oder eure Söhne nicht mit ihren Töchtern. Vers 4. Denn sie würden eure Kinder dazu bringen, sich von ihm abzuwenden und andere Götter zu verehren. Dann aber würde sich der Zorn des Herrn gegen euch richten und euch schnell vernichten. reißt stattdessen ihre Altäre ein und zertrümmert ihre heiligen Säulen, schlagt ihre Aschere-Pfähle in Stücke und verbrennt ihre Götzenbilder. Denn ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, euren Gott. Von allen Völkern der Erde gehört ihr als Volk dem Herrn, eurem Gott. Nun, was ist erfolgt, was ist passiert, nachdem die Israeliten in das gelobte Land eingezogen waren? Haben sie Gottes Auftrag konsequent umgesetzt oder ausgeführt? Nein, das haben sie nicht. Sie fingen damit an, aber wir lesen immer wieder in dem Buch, in der zweiten Hälfte des Buches Josua und dann auch im Buch Richter, dass den Israeliten die Vertreibung der kananitischen Stämme nicht gelungen ist. Sie haben sie geduldet. Und die Folge war, dass die Israeliten zum Götzendienst verführt wurden. Gott hat ihnen gesagt, ihr sollt mit diesen Völkern und mit ihrer Anbetung nichts zu tun haben. Deshalb ist der Gesichtspunkt für uns, der dritte, Toleranz gegenüber der Sünde hat Folgen. Toleranz gegenüber der Sünde hat Folgen. Gott wollte Israel ein Umfeld bereiten, in dem sie solche Versuchungen nicht erleben würden, die Israeliten. Es sollte ein Umfeld, eine eigene Heimat, ein Heimatland sein, wo es diese Dinge nicht gab. Und die Israeliten versagten. Sie haben nicht das getan, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Sie haben die Kananiter nicht vertrieben, sondern geduldet. Und mit der Zeit übernahmen die Israeliten die götzendienerische Anbetung der Kananiter. Ihre Toleranz gegenüber den kananitischen Völkern zog Folgen nach sich, führte zur Sünde. Nun, die Kananiter, die für Israel zur Falle wurden, sind ein Sinnbild für uns, für alle Berufenen. Sie sind ein Sinnbild für Sünden, für Schwächen, für Verlockungen, die wir in unserem Leben zu beseitigen haben. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir solche Dinge tolerieren, wie es die Israeliten getan haben, dann wird das Folgen haben. Das wird Folgen haben. Das ist die Lektion für uns. Die Toleranz gegenüber der Sünde hat Folgen. Die Folgen für Israel waren damals letztendlich fatal. Sie führten zu der Verschleppung, der Gefangennahme der 10 Stämme im Norden und etwa 130 Jahre später zur Gefangennahme des Hauses Juda. Und die Folgen für uns, für heute Berufene, sie werden auch fatal sein, wenn wir die Sünde in unserem Leben oder in unserem Umfeld tolerieren. Das ist eine sehr wichtige Lektion. Toleranz gegenüber der Sünde hat Folgen. Wir haben ja eingangs gelesen, jetzt geht es um unseren vierten Gesichtspunkt. Die Stelle möchte ich uns noch einmal kurz vorlesen in 5. Mose Kapitel 7. Gott sagte den Israeliten in 5. Mose Kapitel 7 Vers 2, wir haben es schon gelesen, ich lese es uns nochmals vor aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Der Herr, euer Gott, wird sie euch ausliefern. Ihr sollt sein Urteil an ihnen vollstrecken und sie töten. Verbündet euch nicht mit ihnen und schont sie nicht. Aus Vers 2 geht hervor, Gottes Auftrag an Israel war nicht Mord, sondern ein göttliches Urteil. Es war Gottes Urteil über die Kananiter und das Urteil sollte vollstreckt werden. Diejenigen, die diese Verse lesen, die wir heute lesen, und dann sagen, wie kann Gott so etwas angeordnet haben, sie setzen das dem Mord gleich. Aber es war kein Mord. Es war kein Völkermord. Es war kein Genozid. Biblisch gesehen hat Mord mit der vorsätzlichen Absicht zum Töten zu tun. Und es ist interessant, was das Neue Testament uns über Mord zu sagen hat. Besonders der Apostel Johannes geht auf dieses Thema ein. Und er sagt, dass Hass praktisch dasselbe ist wie Mord, weil Hass zu Mord führen kann. Man kann im Herzen jemanden hassen, und das ist für Gott wie Mord. Man hat zwar die Tat nicht ausgeführt, aber im Herzen, durch den Hass, hat man den Nächsten so gut wie umgebracht. Was sagt uns der Apostel Johannes über die Wesensart Gottes? Was ist Gott? Johannes sagt uns, dass Gott die Liebe ist. Gott ist die Liebe. 1. Johannes, Kapitel 4 und Vers 8. Und daher kann das, was Gott den Israeliten aufgetragen hat, in Bezug auf die Kanaaniter, nicht Mord gewesen sein, denn das würde der Wesensart Gottes widersprechen. Gott ist die Liebe, nicht der Hass. Es ist auch interessant, dass Gott in Israel die Todesstrafe für bestimmte Sünden vorgesehen hatte, für bestimmte Verbrechen in dem Zivilgesetz der Israeliten. Und das Urteil Gottes über die Kanaaniter war nicht anders als Gottes Urteil über die Israeliten. Sollten die Israeliten dieselben Verbrechen begehen? Wer in Israel gemordet hat, sollte sterben. Wer in Israel als Mann bei einem Mann liegen sollte, wie bei einer Frau, sollte sterben. Solche Dinge. Gottes Urteil in Bezug auf die Israeliten war nicht anders als sein Urteil in Bezug auf die Kanaaniter. Sein Urteil war ja gleichbleibend, war ja dasselbe. Außerdem ist es interessant, dass Gott den Israeliten gesagt hatte, er würde ihre Kämpfe führen und er würde diese Völker vertreiben. Nicht sie, er. Und wenn man die ersten Kapitel des Buches Josua liest, die Eroberung der ersten paar Städte, ist es sehr interessant, die Kampfhandlungen zu studieren. Denn die ersten paar Mal, dass die Israeliten eine befestigte Stadt einnahmen, hatten sie selbst überhaupt keine Verluste zu beklagen. Sie hatten keine Verwundeten, keine Toten. Sie haben eine Stadt eingenommen, Jericho, mit mehreren tausend Einwohnern. Sie haben Gottes Urteil an dieser Stadt vollstreckt, die Menschen hingerichtet, muss man sagen, es war ja ein Urteil, aber sie selbst hatten überhaupt keine Verluste zu beklagen. Und ich denke, Sie stimmen mir zu, das ist bei Kampfhandlungen, auch wenn sie für die eine Seite sehr günstig ausgehen, sehr ungewöhnlich. Gott kämpfte für sie, bis gesündigt wurde. Und dann gab es Probleme. Dann hatten die Israeliten Tote zu beklagen. Also überhaupt keine Verluste zu haben, das gibt's doch nicht. Gott führte diese ersten Kämpfe. Und Israel handelte lediglich für Gott. Israel war ja sein Werkzeug, um das Urteil auszuführen. Im Übrigen hatte Gott lange Zeit Geduld mit den Kanaanitern gehabt. Zur Zeit von Abraham, aus dem Abraham gesagt wurde, dass seine Nachkommen erst eine lange Zeit in Ägypten sein sollten und erst dann wieder nach Kanaan kommen sollten, wo sich Abraham damals aufhielt, sagte Gott dem Abraham, ich zitiere aus 1. Mose Kapitel 15, die Schuld der Amoriter, also eines dieser Iter-Völker, hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. Und hier können wir wahrscheinlich einsetzen, einfach austauschen, die Schuld der Kanaaniter. Die Kanaaniter stellvertreten für diese sieben Völker, hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. Also Gott war noch sehr geduldig mit ihnen. Es vergingen Jahrzehnte, ein paar Jahrhunderte, bis er sein Urteil durch die Israeliten vollstrecken ließ. Also das, was Gott den Israeliten auftrug, war ja kein Mord, kein Aufruf zu Völkermord, es war ein göttliches Urteil. Und die Dinge, für die die Kanaaniter bestraft wurden, das Strafmaß war dasselbe wie in Israel. Es gab ja nicht zweierlei Maß, es gab ein Strafmaß für beide. Und deshalb Gottes Warnung an die Israeliten, ihr sollt euch nicht so verhalten wie die. Verhaltet ihr euch wie die, dann wird es euch ähnlich ergehen. Nun, unser nächster Gesichtspunkt, ich halte ihn für sehr interessant, der fünfte, in dem Mainstream-Christentum, dem traditionellen Christentum von heute, hört man manchmal den Kommentar, ja, dieser Gott des Alten Testaments, das war ein harter, strafender Gott, ja, ein nachtragender Gott. Aber dann kommt Jesus Christus auf die Erde als Sohn Gottes und wir haben jetzt den liebevollen Gott, voller Gnade, der die Menschen liebt und der heute mit ihnen anders umgeht als dieser Gott des Alten Testaments. Dabei muss man sich die Frage stellen, wer war derjenige, der die Israeliten anwies, sein Urteil, Gottes Urteil über die Kanaaniter zu vollstrecken? Wer war das? Es war das Wort, nicht wahr? Das sagt uns die Bibel. Es war das Wesen, das wir in der Bibel als das Wort kennen. Johannes sagt uns, er kam dann als Jesus Christus auf die Erde. Matthäus nennt ihn Immanuel, Gott mit uns oder Gott unter uns. Und es war das Wort, das mit den Menschen zur Zeit des Alten Testaments interagierte. Am Rande gesagt, halte ich die Fragestellung für möglicherweise irreführend, wenn man die Frage stellt, wer war der Gott des Alten Testaments? Der Gott des Alten Testaments war der Allerhöchste und das Wort, diese zwei Wesen. Die Frage soll gestellt werden, wer interagierte mit den Menschen im Alten Testament? Es war von diesen beiden das Wort. Wenn man sagt, nur das Wort war der Gott des Alten Testaments, dann scheint man den Allerhöchsten Gott, den wir heute als den Vater kennen, außen vor zu lassen. Aber wie dem auch sei, derjenige, der die Israeliten anwies, sein göttliches Urteil an den Kanaanitern zu vollstrecken, war das Wort, das in Menschengestalt als Jesus Christus auf die Erde kam. Und nicht nur das. Es war dasselbe Wesen, das Noah nach der Sintflut sagte, wer Menschenblut vergießt. Und wie geht der Satz weiter? Ihr wisst die Antwort. 1. Mose 9, Vers 6. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden. Er hat ja die Todesstrafe verhängt für Mord. Das war das Wort. Welches Wesen war es, das die Sintflut über die Erde brachte? Dass Noah sagte, du hast jetzt eine bestimmte Frist, du baust jetzt ein Schiff, du baust jetzt die Arche nach den Maßen, nach den Dimensionen, die ich dir gebe, und ich werde alles Fleisch umbringen in einer großen Flut. Es war das Wort. Interessant ist, was die Bibel uns über jene Zeit sagt. Ich lese uns jetzt 1. Mose 6 und Vers 5 vor aus der Übersetzung Gute Nachricht. Der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen, war durch und durch böse. Und deshalb hat das Wort dem Noah gesagt, es kommt eine große Flut, ich werde alles Fleisch verderben und du und deine Familie, ihr sollt verschont bleiben. Und was wird Jesus tun, wenn er bei seiner Wiederkehr eine rebellische Menschheit vorfindet, die ihm gewaltsam widersteht, die ihm praktisch sagt, wir nehmen dich, sie werden das ja nicht wissen, dass es Jesus ist, denke ich, sie werden verführt sein, aber sie sagen sinngemäß, wir akzeptieren dich nicht als König der Könige und Herr der Herren, wir kämpfen gegen dich. Schlagen wir dazu Offenbarung Kapitel 19 nach, Offenbarung Kapitel 19, wir lesen hier, ein paar Stellen in der Offenbarung. Offenbarung 19 beschreibt den wiederkehrenden Jesus Christus. Er kommt auf einem weißen Pferd. Uns wird gesagt, in Vers 11, derjenige, der darauf sitzt, das ist treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Bei seiner Wiederkehr ist Jesus nicht das süße Jesulein. Nein, er wird kämpfen müssen, weil die Menschen seine Herrschaft nicht akzeptieren werden. und in Vers 14. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinen Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, in Vers 15, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe, und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und in Vers 17, ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen, kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes und esst das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der Großen. Und ich sah das Tier, Vers 19, und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. Und Jesus wird diesen Kampf gewinnen. Wir lesen die Stelle nicht oft. Ich glaube, ich habe sie beim Laubhüttenfest noch nie gehört, diesen Abschnitt. Aber wir lesen jetzt in Zacharia, Kapitel 14. Wir haben schon Verse in Zacharia 14 gelesen, beim Laubhüttenfest. Besonders die Verse, die davon handeln, dass es keinen Regen in Ägypten geben wird, wenn die Ägypter zum Laubhüttenfest nicht nach Jerusalem kommen. Aber dieser, und ich sage das etwas sarkastisch, weil man ihn so darstellt, dieser süße Jesus, wenn er wiederkommt, wird unter anderem auch Folgendes veranlassen. Zacharia Kapitel 14, die Verse 12 und 13. Zacharia Kapitel 14, die Verse 12 und 13. Und diese lese ich auch aus der Übersetzung Hoffnung für alle vor. Aber alle Völker, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind, und das haben wir gerade gelesen in Offenbarung Kapitel 19, das werden Könige und Hauptleute sein. Ein großes Heer aus verschiedenen Nationen wird der Herr mit einer furchtbaren Krankheit schlagen. Bei lebendigem Leib wird das Fleisch an ihrem Körper verfaulen. Ihre Augen und Zungen werden verwesen. Man hat hier den Eindruck, dass diese Soldaten, die gegen Jesus Christus antreten und seine Heiligen, die ihn begleiten werden, sie werden stehend, auf den Füßen stehend, verwesen und sterben. An jenem Tag, Vers 13, stiftet der Herr große Verführung unter den Feinden, so dass einer über den anderen herfällt. Was ist der fünfte Gesichtspunkt, wenn wir all das berücksichtigen? Derjenige, der die Israeliten anwies, die Kananiter zu töten, derjenige, der die Sintflut anordnete oder herbeiführte, und derjenige, der bei seiner Wiederkehr so kämpfen wird, das zeigt uns, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn man das sieht, wenn man das erkennt, kann man erkennen, denke ich, dass sein Urteil in Bezug auf die Kananiter nicht so stark aus dem Rahmen fällt, wie manche das wahrhaben wollen. Stellen wir uns die Menschen vor, die, wenn diese zukünftigen Ereignisse, die in Offenbarung 19 und Zacharia 14 beschrieben sind, wenn sie stattfinden, dann sagen, oh ja, man könnte diese Leute therapieren, die gegen Jesus antreten. Ich glaube nicht. Sie werden darauf nicht hören. Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und ein letzter Gesichtspunkt. Da wir wissen, dass heute nicht der einzige Tag des Heils ist, und da wir wissen, dass der Tod der Kananiter damals, der Kananiter, die gestorben sind, denn die Israeliten haben versagt, Gottes Auftrag auszuführen, sehr viele Kananiter sind am Leben geblieben. Die Kananiter, die damals gestorben sind, sie werden wieder leben. Sie werden dann, wenn das Gericht vor dem großen weißen Thron stattfindet, dabei sein. Ihnen werden die Bücher der Bibel geöffnet. Sie werden verstehen, wer der wahre Gott ist. Sie werden verstehen, wie abscheulich ihr Götzendienst war. Sie werden die Kinder, die diesem Moloch geopfert worden sind, auch wiedersehen, lebend. Die Kinder werden dann auch dabei sein bei diesem Gericht vor dem großen weißen Thron. Unser nächster und letzter Gesichtspunkt ist, und ich weiß, das ist vielleicht ein wenig Spekulation, aber wer spekuliert nicht gerne ab und zu? Was werden die Kanaaniter beim Gericht sagen? Was werden die Kanaaniter beim Gericht sagen? Denn sie werden dabei sein. Was wird ihre Reaktion sein? Werden sie voller Vorwürfe gegenüber Gott sein, dass er ihren Tod damals angeordnet hat? Werden sie sagen, ach, du hättest uns weiter sündigen lassen. Unsere Perversion hat uns nicht geschadet. Du hättest uns weiter sündigen lassen. Das glaube ich kaum. Wenn Gott sie in die Lage versetzt, indem er ihnen den Sinn öffnet, die Großartigkeit der Heilsgelegenheit zu verstehen, die er ihnen dann zugänglich macht. Und wenn sie verstehen, wie abscheulich die Praktiken wären, denen sie verfallen wären, sie werden die Tiefe ihrer perversen Lebensweise von früher erkennen. Ich denke, sie werden Gott sehr dankbar sein, dass er sie damals nicht weiter in ihrem perversen Sumpf leben ließ. Sie werden dankbar sein, wieder am Leben zu sein und ihren Erlöser zu kennen. Ich glaube nicht, dass es Vorwürfe geben wird. Und wenn wir uns vorstellen können, dass die Kanaaniter, die damals gestorben sind, als Resultat von Gottes Urteil, gerechtem Urteil, wenn wir uns vorstellen können, dass sie dann, wenn sie wieder leben, Gott keine Vorwürfe machen für sein Urteil, warum sollten wir es tun? Dann sollten wir Gott auch keine Vorwürfe machen. Ich denke, wenn die Kanaaniter beim Gericht vor dem großen weißen Thron wieder leben, werden sie sehr dankbar sein, die Wahrheit zu erkennen. Und sie werden sich schämen wegen der Dinge, die sie in ihrem ersten Leben praktiziert haben. Und weil Jesus sagt, dass solange Himmel und Erde bestehen, und das scheint eine recht lange Zeit zu sein, die noch vor uns liegt, wird nicht einmal die Interpunktion in der Bibel vergehen, sind diese Dinge, die die Kanaaniter gemacht haben, sie werden diese ganze Zeit Teil der Bibel sein. Jeder kann nachlesen, wie pervers sie waren. Ich glaube, sie werden sich einerseits schämen für ihren früheren Lebenswandel und Gott sehr dankbar sein, dass er sie aus diesem perversen Sumpf gerettet hat. Wir schlagen als letzte Stelle 1. Korinther Kapitel 13 nach. 1. Korinther Kapitel 13, was Paulus hier zum Schluss dieses Kapitels schreibt, deckt sich mit den Worten Gottes, die er uns durch den Propheten Jesaja gibt. Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 13, Vers 9, unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Vers 10, wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Und in Vers 12, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich, jetzt erkennen wir stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Es wird in diesem Leben der Fall sein, dass wir nicht alles verstehen werden, was Gott tut oder was Gott zulässt. Wir können aber zuversichtlich sein, eines Tages werden wir es verstehen können. Es wird uns offenbart werden. Haben wir heute in Bezug auf Gottes Urteil über die kanaanitischen Völker alle Fragen beantwortet, alle Gesichtspunkte behandelt? Nein, ganz bestimmt nicht. Aber ich denke, die Gesichtspunkte, die wir behandelt haben, können uns helfen, Fragen zu beantworten, die gestellt werden. Wie konnte Gott so etwas tun? Und zum Schluss nochmals die Worte des Propheten Jesaja, die ich eingangs vorgelesen habe. Vergessen wir nicht, Gott sagt uns, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und ich denke, wenn die Kananiter beim Gericht vor dem großen weißen Thron wieder leben, wird es ihnen nicht schwerfallen, den Wahrheitsgehalt dessen, was Gott durch den Propheten Jesaja gesagt hat, zu erkennen und zu bejahen.